Empathie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Empathie. Meinen heutigen Gast werdet ihr kennen, er war schon mal bei uns, Peter Müller. Hallo Peter.
Hallo Rüdiger, freut mich, dass ich hier sein kann.
Ja, wir wollen heute über zwei Dinge reden. Du hast ein Buch neu übersetzt von Larkin Rose. Dieses Buch hat im Internet eine wahnsinnige Furore gemacht, sag ich mal, mehrere Millionen Mal angeklickt. Es ist die Jones-Plantage. Die Jones-Plantage handelt, du wirst das viel besser erklären noch als ich, handelt eigentlich davon, wie wir freiwillig in die Sklaverei gehen. Wie wir freiwillig alles mit uns machen lassen. Und wir haben heute Mittwoch, ich sage das jetzt so als Beispiel, wir haben drei Tage nach der Wahl, ein Tag nach der Wahl hat der kommende Bundeskanzler schon irgendetwas gesagt, was er vor der Wahl ganz anders geäußert hat. Also die freiwillige Sklaventum ist die Wahlbenachrichtigung im Grunde genommen und das Kreuzchen und ab da werden wir dann irgendwie ausgebeutet und ausgenutzt. Aber erzähl mal ein bisschen über die Jones-Plantage. Wie kam es dazu, dass du die übersetzt? Du hast ja auch Kontakt mit Larkin Rose.
Ja, Larkin Rose ist der Autor der Jones-Plantage. Man sieht es hier im Hintergrund, das Buch in der Mitte auf meiner rechten Seite. Dieses lilane Buch ist das Original, das englische Original, was Larkin Rose selbst geschrieben hat. Und das in der Mitte, das ist die Übersetzung, die im deutschsprachigen Raum erhältlich ist und die ich ins Deutsche übertragen habe, in Absprache mit Larkin Rose, damit es auch im deutschsprachigen Raum verfügbar ist. Die Entstehungsgeschichte. Der Anfang von der ganzen Sache war ein Kurzvideo, das Larkin Rose bei YouTube in den Anfangszeiten produziert hat und online gestellt hat und das wahnsinnig erfolgreich war. Also das war eins der erfolgreichsten freiheitlich orientierten Videos, die es damals gab. Und das ist so eine kleine Dia-Show, kann man sagen. Also es handelt sich da um Zeichnungen, wo eine Sklavenplantage dargestellt wird mit den handelnden Personen da drauf. Und die stellen diese Sklavenplantage um von körperlichen Ketten der Sklaven in geistige Ketten. Und das hat erstaunliche Parallelen mit dem Hier und Jetzt und das erklärt auch, warum dieses kurze Video, 11,5 oder 12 Minuten lang, war das so erfolgreich war. Also in der Kürze der Zeit hat er das geschafft, so viel Tiefgang reinzubringen in dieses kurze Video, das von einem Off-Sprecher dann auch noch eingesprochen wurde, der Text. Und das ist, glaube ich, Stand heute 650.000 Aufrufe oder so. Also es ist für einen freiheitlichen Inhalt sehr, sehr populär. Also Freiheit ist ja eigentlich nicht so populär, weil es bedeutet Eigenverantwortung und Eigenverantwortung ist unbequem, deswegen ist es nicht so populär. Aber gut, das war der Ausgangspunkt. Und auf einer Konferenz hat Larkin Rose dann einfach mit einem der Konferenzgäste gequatscht und da hat sich herausgestellt, es ist ein Filmregisseur. Und er hat ihm dieses Video gezeigt, um zu erklären, was im Hier und Jetzt eigentlich los ist, also anhand dieser Sklavenplantagen-Allegorie, anhand dieser Erzählung, hat er ihm das Video gezeigt und er hat sich das dann in Ruhe zu Hause nochmal angeschaut und er hat ihn nochmal kontaktiert. Der Mensch, das Ding hat so viel Tiefgang, es lohnt sich eigentlich da mal einen kompletten Kinofilm draus zu machen. Gesagt, getan, dann haben sie ewig lang gebraucht, um für dieses Fundraising, um die ganze Sache finanziert zu bekommen. Und dann haben sie tatsächlich mit richtigen Schauspielern an einem Originalschauplatz, an einer ehemaligen Sklavenplantage in den USA diesen Film gedreht. Unter ziemlich widrigen Umständen, kann man sagen. Also das Wetter hat nicht mitgespielt, es ist irgendwie eins zum anderen gekommen und es war schwierig und hart und entbehrungsreich. Im Zuge dieses Filmdrehs ist Folgendes passiert. Larkin Rose hatte das Drehbuch komplett fertig geschrieben und der Regisseur hat immer wieder dazwischen gegrätscht, weil er eben gesagt hat, naja, das, was du da alles inhaltlich unterbringen willst, das passt nicht zum Filmformat, weil wir haben nur 90 Minuten Zeit und das, was in dem Drehbuch drin steht, erstmal ist es filmisch teilweise sehr schwierig zu verwerten. Also wenn es darum geht, die Gedankengänge der handelnden Person transparent zu machen, das ist in einem Kinofilm schwierig. Das ist einfach ein ganz anderes Medium als das schriftliche Medium oder ein Buch. Und so kam es, dass er große Teile von seinem Drehbuch zusammenstreichen musste und das hat ihn so gefoppt, dass er die Entscheidung getroffen hat, ich mach gleich einen richtigen Roman draus, weil im Zuge dieses Filmdrehs fallen mir noch so viele weitere Aspekte dieser Sklaverei, dieser geistigen Versklavung ein, dass ich die ich möchte die festhalten und ich möchte die raus in die Welt tragen und das gelingt mir über den Film und über das Drehbuch nicht, also mache ich noch zusätzlich einen Roman. Und dann hat er wirklich Tag und Nacht an diesem Roman geschrieben während der Dreharbeiten. Also er hatte, glaube ich, ziemlich wenig Schlaf in der Zeit. Und das Ergebnis sieht ihr hinter mir, das ist dieses Original hier, The Jones Plantation. Das ist ein Roman, ein Thriller, würde ich sogar sagen. Er sagt, es ist ein Roman. Ich sage, es ist ein Thriller, weil es wirklich extrem spannend ist und wirklich gut geschrieben. Und es macht dieses Thema wirklich greifbar und eben transferiert auf die damalige Sklavenzeit. Das ist so die Entstehungsgeschichte dieses Buches.
Die Übersetzung, war das schwierig so, das Buch so zu übersetzen, dass das auch der deutsche Geist in der heutigen Zeit versteht?
Das nicht. Also es ist, ich finde generell bei Übersetzungsarbeiten, es ist immer schwierig, die Nachricht zwischen den Zeilen, also dieser Unterton, der mitschwingt in den Zeilen, den rüber zu transferieren. Also das Englische ist einfach eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Sprache. Sie ist wesentlich einfacher, wesentlich direkter als das Deutsche. Das Deutsche ist sehr kompliziert, konstruiert auch mit getrennten, reflexiven, starken, schwachen Verben und so weiter. Das kennen die Amerikaner gar nicht, die Engländer. Es ist eine sehr, sehr präzise Sprache und deswegen muss man bei der Übersetzung aufpassen, dass man die richtigen Begriffe verwendet, die richtigen Formulierungen und den richtigen Rhythmus bekommt, sodass das wirklich, ich vergleiche das mit so einem Glas Bier, mit so einem Kölsch, was man so ansetzt, dass man es ansetzt und dass es wirklich schön reinläuft, so. Ohne dass man ein Störgefühl dabei hat, ohne dass man irgendwie absetzen muss und nochmal irgendwie aufstoßen muss oder so. Das ist mein Verständnis von einem guten, gut geschriebenen Text. Deswegen, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite muss man schon wissen, was man macht und man muss schon ein gutes Sprachgefühl haben, um die Wirkung auch dann zu erzeugen, die gewünscht ist. Mhm. Und zusätzlich sollte man sich auch in der Thematik auskennen. Ja, und ich glaube, das tue ich. Ich habe schon zwei Bücher übersetzt von Larkin Rose. Das erste ist The Most Dangerous Superstition. Das seht ihr auf der anderen Seite hier hinter mir, hier. Und die deutsche Übersetzung lautet Die gefährlichste aller Religionen. Man kann schon sagen, das ist ein Standardwerk für freiheitliche Literatur in Deutschland inzwischen. Also alle, die sich mit dem Thema Freiheit auseinandersetzen, die kennen das. Es ist nun mal sehr wichtig und das ist das Basis, also das Hauptwerk von Larkin Rose, wo eher im Sachbuchformat, also nicht in Romanform, sondern im Sachbuchformat erklärt wird, wie die Zusammenhänge zwischen Freiheit und Knechtschaft sind. Das zweite Buch seht ihr hier, das ist dieses Gelbe, der Nutzmensch. Das ist eher so ein satirisch angehauchtes Buch, in dem es darum geht, jemanden zu zeigen, wie man eine Tyrannei hochzieht, also wie man die von Grund auf aufbaut, welche Elemente man miteinander kombinieren muss, wie die psychologische Wirkung ist der einzelnen Akteure, die man da drin, der einzelnen Rollen, die man da vergibt innerhalb dieses hierarchischen, tyrannischen Systems. Es ist ja mit so einem satirischen Unterton geschrieben, macht auch Spaß zu lesen und ja, man erkennt sich da drin dann wieder sozusagen als Bauern auf dem Schachbrett. Das ist so der Effekt von diesem Buch.
Ja. Also Die gefährlichste Religion ist eines der wichtigsten Bücher, die ich in meinem ganzen Bücherregal habe. Also auch jemand, der schon voluntaristisch, freiheitlich, meinetwegen auch libertär unterwegs ist, wird dort noch einiges auffrischen, was vielleicht in Vergessenheit geraten ist oder einige Definitionen bekommen von Freiheit, Gewalt, Monopol und all diese Dinge, die doch... wie er das erklärbar macht und wie du das übersetzt hast, auch so eine Erschütterung in einem bewirken. Und zwar nicht im negativen Sinne, sondern im so, boah, das ist ja wahr, das habe ich mitgemacht. Und das mache ich mit, wenn ich jedes Mal wähle. Und das mache ich mit, wenn ich irgendwie zustimme. Und jetzt will ich nicht vorgreifen. So, das kannst du alles viel besser erklären als ich. Mach doch mal so eine kleine Tour de Horizont von die Jones Plantage. Um was geht es da eigentlich? Was ist da der Kern des Themas? Oder?
Die Jones Plantage, das ist eine Geschichte, ein Roman, der auf einer Sklavenplantage stattfindet in den USA, im Süden der USA, auf einer Baumwollplantage. Sie wird traditionell geführt durch Mr. Jones. Mr. Jones hat diese Plantage wahrscheinlich geerbt, also es kommt nicht deutlich heraus, aber so zwischen den Zeilen kann man das dann rauslesen oder herausspüren. Er führt die weiter, weil es eben Familientradition ist. Und sie wird traditionell geführt. Das bedeutet, er arbeitet als Methoden mit dem Prinzip der Drohung und Bestrafung und mit der Angstmache.
Das also sind seine, mit der Peitsche, ne?
Mit der Peitsche, genau. Mit der Peitsche, mit der Schrotflinte, mit einem Aufseher, der wirklich gnadenlos ist und jede kleinste Kleinigkeit sofort hart abstraft. Das sind so die traditionellen Führungsmethoden. Also, ja, die Leute gefügig zu machen durch Gewalt und Gewaltandrohung. Das Problem ist, bei den Menschen ist es so, wenn sie so geführt werden, dann lässt die Motivation irgendwann mal nach und dann entsteht so eine innere Opposition zu dem, was mit ihnen gemacht wird. Also sie erkennen, dass das nicht richtig und gut ist, was mit ihnen geschieht. Und deswegen machen die nur noch Dienst nach Vorschrift. Und das Problem ist, dass andere Sklavenplantagen schon weiter sind und die Führungsmethoden weiterentwickelt haben, die Unterdrückungsmethoden, und dadurch effizienter und besser wirtschaften. Und die Jones-Plantage da das Nachsehen hat, also die Wettbewerbsfähigkeit verliert. Und das ist die Ausgangssituation der Sklavenplantage. Und der Mr. Jones bekommt dann mit von einem anderen Plantagenbesitzer, dass es da so eine Art Unternehmensberater gibt, der dazu in der Lage ist, die Sklavenplantagen wieder richtig schön auf Effizienz zu trimmen und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und so weiter. Und dieser Unternehmensberater ist unglaublich teuer. Aber trotzdem wird er überall engagiert, um die Sklavenplantage wieder zum Laufen zu bringen, die einfach die Produktivität nachlässt und so weiter, die Effizienz. Ja, und so lädt er den zu sich auf die Plantage ein. Mr. Smith heißt dieser Experte. Er ist selbst ein Sklave gewesen. Das heißt, er hat die Methoden am eigenen Leib auch verspürt und kennt die aus erster Hand und die psychologische Wirkung auf die Sklaven, wenn es um die Anwendung seiner Methoden gibt. Und er hat sein Handwerk eben von seinem damaligen Sklavenhalter gelernt. Am Ende kommt noch raus, dass er ihn dann in der Methodik überholt hat und ihn dann eben ermordet hat. Und zwar so, dass keiner weiß, wer es war. Also den Mord auch gut vertuscht. Die lernen sich dann kennen und dann fängt die ganze Kiste an. In der Zwischenzeit waren die Sklaven kurz vorm Aufstand. Mr. Jones hatte das Gefühl, die Kontrolle über sie zu verlieren. Also die haben sich zusammen versammelt und haben, es war irgendwie kurz vor der Kippe. Und Mr. Smith hat die Situation dann gerettet, indem er vor die Sklaven getreten ist und sie befreit hat. Also er hat ihnen gesagt, dass sie ab dem heutigen Tag frei sind. Und dass ihnen die Plantage gehört. Also, dass jeder Einzelne auch mitverantwortlich ist für das, was auf der Plantage passiert und dass sie auch das Recht haben, einfach zu gehen, zum Beispiel. Und das ist natürlich bei Mr. Jones gar nicht gut angekommen, weil er war nicht eingeweiht über den Plan, weil er hätte das auch gar nicht verstanden. Und dann geht er den auch richtig an. Mr. Smith setzt sich trotzdem durch, also in der Zusage, dass er schon weiß, was er tut und dass er ja die Geschichten um sein Wirken auch kennt, und so geht die ganze Sache dann immer weiter. Und was dann folgt, ist, dass er genau die gleichen Strukturen aufbaut auf der Sklavenplantage, die wir heute noch kennen. Er sorgt für eine Einführung der Demokratie, er führt Wahlen ein, er inszeniert eine Opposition. Er zeigt, wie man mit echter Opposition umgeht, also wie man die wieder wegbekommt. Er zeigt, wie man mit Widerständlern umgeht, wie man die wegbekommt. Und er zeigt, wie die Sklaven das Gefühl haben, frei zu sein. Also er setzt ihnen nur durch Worte die Illusion in den Kopf, dass sie frei sind und dass sie selbstverantwortlich sind für alle Geschehnisse, die auf der Sklavenplantage passieren. Die fangen dann an, sich selbst zu organisieren rund um diese, ja, mit dieser Illusion im Hinterkopf. Und in Wirklichkeit ändert sich aber nichts. Also es sind alles nur Illusionen. Bis hin zur Einführung einer Sklavenplantagenwährung geht das dann. Also dass die sich von tatsächlichen Werten abkoppeln, also die Plantagenbetreiber, der Mr. Jones und Mr. Smith in dem Fall, und eine eigene Plantagenwährung einführen, deren Wert und deren Kaufkraft sie vollständig unter Kontrolle haben. Also das ist so eine kleine Synopsis von diesem Roman. Der Roman hat ein tragisches Ende, weil die wichtigste handelnde Person, der wichtigste Protagonist ist Samuel. Sieht man auch in dem Kurzvideo. Samuel stirbt am Ende, er wird hingerichtet vor versammelter Mannschaft. Samuel ist derjenige, der das als erster und als einziger erkennt, was wirklich läuft auf der Sklavenplantage. Und es gibt eine Szene in dem Buch und in dem Film, also beides ist ja nicht deckungsgleich, das Buch geht wesentlich tiefer inhaltlich. Es gibt eine Szene, die, das ist eine Schlüsselszene. Da belauscht er den Mr. Smith, wie er mit dem scheinoppositionellen Mr. Johnson einfach Tacheles redet und ihm ganz genau beschreibt, was er, wie er das alles organisiert, wie er die Strippen zieht, welche Illusionen er in die Köpfe der Sklaven einpflanzt und so weiter, wie er sogar Morde selbst begeht an unschuldigen Leuten, um bestimmte Intrigen dann zu inszenieren und irgendwelche Verschwörungstheorien zu befeuern, um eben die Opposition und Gegenbewegung unter Kontrolle zu bringen. Das erzählt er ihm alles und Samuel belauscht ihn in der Situation. Und zum Schluss kommt es dann zum Showdown, kann man sagen. Also Samuel konfrontiert dann Mr. Smith mit der Wahrheit und Mr. Smith reagiert darauf super gelassen. Er hatte das alles schon vorausberechnet. Er wusste, dass er belauscht wird durch Samuel. Er hat ihn schon lange in der Beobachtung gehabt und er erklärt ihm dann ganz klar, weißt du was, ich kontrolliere alles bis ins allerkleinste Detail. Und ich weiß, dass du jetzt die Wahrheit weißt, aber was willst du damit anfangen? Du wirst nichts damit erreichen. Du kannst anfangen, irgendwie die Leute aufzuklären, aber sie werden dir nicht glauben. Im Gegenteil, sie werden mir glauben, weil sie mich für ihren Erlöser halten, weil ich ihnen die Freiheit geschenkt habe. Ich habe ja alles unter Kontrolle. Und es werden jetzt zwei, also eine von zwei Optionen hast du noch. Du kannst rausgehen und kannst die Wahrheit herausschreien oder kannst ihnen das irgendwie alles insgeheim beibringen. Also so leaken so sozusagen. Das würde deinen sicheren Tod bedeuten. Oder du fügst dich. Also du akzeptierst das alles, gliederst dich wieder ein. Du bist ein junger, kräftiger Mann. Du wirst es gut haben auf der Plantage. Also du wirst im Vergleich zu anderen, denen es nicht so gut geht, die älter sind, wird es dir relativ gut gehen, wenn du die Regeln akzeptierst und dich einfach wieder in die Reihe stellst. Und am Ende entscheidet sich Samuel eben für die Freiheit, also für seine innere moralische Überzeugung und versucht dann, die anderen Sklaven aufzuklären. Und das ist dann auch der Grund, warum er dann getötet wird. Und zwar vor den anderen Sklaven. Und Smith hat ihm auch noch vorhergesagt, sie werden mir dafür zujubeln, dass ich dich hinrichte oder hinrichten lasse. Und sie werden dich selber hinrichten. Und genau das passiert halt dann. Das ist also ein ziemlich tragisches Ende. Er wird dann totgeschlagen von den Sklaven unter Jubelgeschrei der Sklaven. Das ist sozusagen das Ende des Romans, aber es gibt so einen kleinen Epilog, der eben Hoffnung gibt. Und das ist seine Schwester. Also er hat auch viel mit seiner Schwester über die Situation gesprochen. Und es ist halt ein kleines Mädchen, ein relativ kleines, naives Mädchen, das das mehr oder weniger so zur Kenntnis genommen hat. Und ihre Haltung war so, es wird schon irgendwie und ja, wir halten zusammen, dann kann uns nichts passieren so. Also die hat da irgendwie so einen inneren positiven Antrieb. Das kommt ganz gut rüber in dem Film und in dem Roman. Und zum Schluss ist es so, dass der Chefaufseher der Sklavenplantage, also einer der schlimmsten Menschen überhaupt, charakterlich am verdorbensten, dann einen Sinneswandel vollzieht und erkennt, dass die geistige Versklavung eigentlich wesentlich hinterfotziger und brutaler ist in den Auswirkungen auf die Menschen als die körperliche. Also wenn sie ausgepeitscht werden, dann wissen sie wenigstens, wo der Schmerz herkommt. Aber wenn sie geistig versklavt werden, dann brechen die innerlich, dann brechen die psychisch zusammen. Und das hat er so gegen Ende, eigentlich schon ab Mitte der Geschichte, bekommt er diesen Sinneswandel, weil er das erkennt und weil er da persönlich auch nicht dahinter stehen kann. Das andere, sie mal zu schlagen und zu bedrohen, das hat er irgendwie als einfach nur als Job gesehen, womit er seinen Lebensunterhalt bestreitet. Aber diese psychische Folter, das war selbst für ihn zu viel. Und so hat er sich dann mit Sarah, also mit der kleinen Schwester von Samuel, auf den Weg gemacht und hat sie dabei beschützt, als sie die Sklavenplantage verlassen hat, geflüchtet ist, in den Norden gezogen ist und dort Lesen und Schreiben gelernt hat und Aufklärungsarbeit betrieben hat und so mit einem erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Sklaverei dadurch, dass in den Köpfen erkannt wurde, im Herzen der Menschen, dass das nicht richtig ist, dass das gegen jegliche Moral verstößt, Menschen als Sklaven zu halten. Dazu hat sie mit beigetragen. Und letztendlich ist dadurch durch diese innere Befreiung, diese Befreiung im Außen dann einfach passiert. Ohne größere Revolutionen, ohne größere Auseinandersetzungen. Mal hier und da war es aber jetzt irgendwie, ja, keine großen Vernichtungsfeldzüge oder sowas gegen die Plantagenbetreiber.
Mhm.
Das ist die Zusammenfassung von dem Roman.
Ja, ziemlich beeindruckend. Also die ganze, ich habe das Buch ja auch gelesen, du hast mir das zugeschickt damals und es ist wahnsinnig beeindruckend, wie von der körperlichen Sklaverei, also der echten körperlichen Gewaltandrohung, das hin zu einer systemischen oder strukturellen Gewalt wird, die eigentlich gar nicht so für die meisten Menschen lokalisierbar ist. Also wenn ich mit den meisten Menschen über Gewaltmonopol und über Gewalttäter und ich weiß nicht was spreche, dann können die das alle sofort einordnen und sofort diskutieren und so weiter. Und sofort sagen, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Aber sobald man in die strukturelle Gewalt kommt, es gab mal einen sehr, sehr großen Gewaltforscher, Johann Galtung, der das im Grunde genommen im Alleingang der Welt präsentiert hat, der auch in der UNO viele Sachen gemacht hat, wo aber die Leute gar nicht so richtig verstehen, bis heute nicht, was wirklich strukturelle Gewalt ist. Strukturelle Gewalt ist für mich das Gegenteil von Freiheit. Das Einengen nicht nur von dem Individuum, das freiheitlich denken und handeln kann, sondern vor allem von der Masse, wovon das Individuum wiederum abhängig ist. Von dem Tun, wo es sich dann irgendwann beugt, weil es merkt, ja, gegen den Strom zu schwimmen, ja, es machen doch alle so. Also ich habe selber ein eigenes Erlebnis, dass mir heute als erwachsener Mensch kann ich das denken, wo ich früher von einer Arbeitsstelle zur anderen Arbeitsstelle gewandert bin und nicht verstanden habe, warum ich da immer nur 3 Wochen bleiben konnte. Ich dachte, ich bin verrückt. Rüdiger, du musst zum Psychologen, so habe ich gedacht. Du kannst nicht arbeiten, du musst doch arbeiten. Bis ich verstanden habe, da habe ich nämlich meine eigene Sportschule aufgemacht, dass ich mein eigener Herr sein muss. Ich kann niemandes Knecht sein. Ich kann für jemanden arbeiten, wenn er gerecht ist und richtig, so in mein Weltbild auch passt und so. Dann kann ich für diesen Menschen ohne weiteres arbeiten. Das macht mir überhaupt nichts aus. Aber sobald ich mich in die Knechtschaft begebe, und das heißt ja, du arbeitest für irgendetwas, ja, du machst irgendetwas, du hast gar keinen Plan, worum es bei dem Großen gar nicht geht. Du baust Schubläden zusammen, machst Pappkartons zusammen oder, was ich gelernt habe, Maler und Lackierer. Du malst dann die und lackierst und tapezierst die Wohnungen anderer Menschen oder Firmen, wie auch immer, an, so und so. Aber ich habe überhaupt nicht verstanden, also ich habe lange dafür gebraucht, um zu verstehen, warum ich diesen Prozess durchwandelt habe, nämlich den der inneren Freiheit. Warum ich das auch in mein privates Elend im Grunde genommen gebracht hat, das ich damals kurze Zeit in meinen jungen Jahren hatte. Also ich hatte ja gar kein Geld und so weiter. Das gehört ja mit dazu. Und dann musste ich mir Gedanken machen, was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Erst als ich meine Sportschule fertig hatte und ich genügend Mitglieder hatte und gemerkt habe, was für eine Freiheit mir die Selbstständigkeit bringt, habe ich begriffen, was ich damals gemacht habe, dass das durchaus überhaupt gar kein psychisches Problem war, sondern es war ein Ringen um Freiheit und Selbstbestimmung. Das war es. Mich kannst du nicht in eine Firma stecken. Das geht nicht.
Hättest du dir damals nicht gewünscht, dass dir irgendjemand diese Mechanismen, diese Zusammenhänge, die ganze Psychologie erklärt.
Doch, das hätte ich mir gewünscht, ja.
Ich glaube, dann hättest du dir viel erspart.
Ich bin jetzt 60, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber wärst du mir über den Weg gekommen, wären wir beste Freunde geworden oder so. Wären wir Kumpels geworden, mit Sicherheit. Also das wäre so geworden. Aber ich hatte überhaupt gar keinen, Rousseau, ja gut, aber der erklärte ja nicht Freiheit. Der macht das wie so ein Dichter, wie so ein Lyriker. Und das war auch damals in Ordnung, war auch richtig so. Aber so präzise, wie das Larkin Rose macht, und ich habe ja deine ganzen Bücher bisher gelesen, und wie du das übersetzt und wie, also das ist schon, da grillt irgendwas im Gehirn auch. Also man grillt sein Gehirn, wenn man diese Bücher liest. Und zwar, sage ich das im positiven Sinne. Es werden Wahnvorstellungen. Es werden Vorstellungen von Freiheit obsolet, die gar keine Freiheit sind. Es werden Strukturen offenbar, es ist wie eine Offenbarung, es werden Strukturen offenbar, an die man gar nicht im Zusammenhang gedacht hat, wie das sich so verhält mit dem Staat und so weiter. Jetzt kann man das wunderbar wieder mit Friedrich Merz sehen, wie er die Leute doch wieder von oben bis unten verarscht, ne? Ja. Und keiner hat es vorher gewusst, alle haben geglaubt. Und
naja,
viele. Aber es gibt immer dieses, wo die Leute hingehen. Und ich sage immer, Hoffnung ist im Grunde genommen ein Feind für die Zukunft. Aber die Leute hoffen so gerne. Gerne. Sie legen sich gerne in die Hoffnung hinein. Jetzt kommt der Nächste und jetzt kommt die AfD und jetzt kommt dies und jetzt kommt das. Jetzt kommt die Linken. Juhu, sie haben wieder 8 oder 9%. Jetzt können wir wieder auf die Straße und was weiß ich noch alles. Und das ist ja in Wirklichkeit ein völliges Abkehren von einem selbst. Freiheit ist ja ein intimer Begriff in Wirklichkeit. Es hat ja unglaublich viel mit den Menschen zu tun, also mit dem Menschen an sich. Und ich glaube auch mit dem gesunden Menschen.
Ja, dieses Thema Angst und Hoffnung, das ist ja der Schlüssel für die Versklavung. Und Mr. Smith spricht es auch explizit an in diesem Roman. Also die diskutieren ja oft auch. Also Mr. Johnson und Mr. Jones, also der aktuelle Herrscher und dann die Opposition, die dann eingesetzt wird, ist nur eine Scheinopposition, weil der Mr. Johnson ist einfach nur der Cousin von Mr. Jones. Und die sprechen ja untereinander auch wie kriegen wir das unter Kontrolle und so weiter und wie schaffen wir das, nachdem Mr. Smith dann auch weg ist? Wie schaffen wir das alleine? Und er meinte da an einer Stelle, ja, es geht eigentlich nur darum, dass sie das Prinzip verstanden haben und verinnerlicht haben. Ich lasse ihnen noch ein paar Informationen da, aber das Grundprinzip ist am wichtigsten. Es muss immer eine Abwechslung zwischen Angst und Hoffnung sein. Wenn die Leute zu viel Angst bekommen, muss man ihnen wieder ein bisschen Hoffnung geben, weil sonst erstarren die und rühren sich nicht mehr und dann funktioniert die Sklavenplantage auch nicht mehr. Vielleicht gehen sie sogar dann in die Opposition, wenn sie zu viel Angst bekommen haben, weil sie das Gefühl haben, nichts mehr verlieren zu können. Deswegen immer wieder so eine Prise Hoffnung dazu, sodass sie wieder euphorisch werden und so geht dieses Pendel ewig hin und her. Bis, sagt er auch wortwörtlich, bis die Sklaven sterben, und zwar hier auf dieser Plantage.
Und das ist in unserer Welt ja genauso. Ich sage immer, bis die Generationen sterben. Und jede Generation muss das wieder neu lernen. Also wenn man etwas begreift als Aufklärer oder als Aktivist oder so, dann ist es genau das. Die Menschen lernen zwar viel, aber immer nur in ihrem eigenen Leben. Es gibt keine transgenerative Brücke zum gelernten, zum erfahrenen Gehirn in das Neugeborene hinein. Das gibt es ja gar nicht. Biologisch ist das nicht vorgesehen. Das ist null. Das ist funktioniert nicht. Deswegen haben wir so viele Bücher und sagen, ihr müsst in die Universitäten oder in die Bücher, ihr müsst Bücher lesen, ihr müsst euch mit Informationen und so. Und das kannst du jeder Generation neu sagen. Wenn man etwas begreift als Aufklärer, dann ist es dies, dass ständig neue Aufklärer in die Bewegung kommen, die wiederum erstmal 3 Jahre lernen müssen, wie es wirklich funktioniert. Aber so ist es ja mit einem selber auch gegangen. Und so ist das mit der Freiheit auch. Das müssen wir von Generation zu Generation wieder neu lernen. Und das ist die größte Macht, die diese Leute haben. Das ist der Generationenwechsel, das Aussterben. Das Aussterben des Wissens Einzelner, die ganz gut da drin waren und die gut oder Gruppen, die ganz gut da drin waren, die plötzlich wieder weg sind oder aussterben, wie auch immer, sind nicht mehr gewollt oder nicht mehr. Und so ist das eben mit allem, ne? Also auch mit der Freiheit und vor allem im politischen Milieu.
Ja, Das ist auch, also wer mich schon mal gesehen hat, der weiß, dass ich immer wieder auf dieses Thema Kinder und Erziehung und Schule und so weiter herumreite. Das ist genau der Punkt. Es geht um die nächste Generation. Und es ist auch nicht ganz uneigennützig, weil es ist toll, freiheitliche Kinder zu haben. Es ist viel, viel, viel einfacher. Es ist viel schöner. Es ist viel positiver. Man muss irgendwie nicht gegen Widerstände ankämpfen. Es gibt dann zum Beispiel auch keine Pubertät mehr. Es macht einfach viel, viel mehr Spaß. Und die Kinder zu wachsen zu sehen und wie sie dann in ihren Bereich hinein sich entwickeln und dort wesentlich besser werden als die eigenen Eltern. Sehr, sehr, sehr schnell. Beim Sohn ist es der Fall, bei meiner Tochter auch. Also das ist der Wahnsinn. Also es gibt nichts Schöneres als, also in der Rolle, du kennst es von der Sportschule, du weißt, du hast es geschafft, wenn deine Schüler wesentlich besser sind als du.
Ja.
Dann hast du, dann weißt du, das hat alles einen Sinn ergeben, was ich hier mache. Und so ist es mit den Kindern genauso und so sehe ich das mit dem Thema Freiheit und die haben schon einige coole Aktionen gebracht. Also da macht richtig Spaß, das zu beobachten. Also ja, und es fängt bei der innerlichen Freiheit an. Klar, die sind äußeren Zwängen unterlegen, also die müssen in die Schule gehen und was weiß ich nicht alles und wir werden besteuert und müssen auch gucken, wie wir irgendwie zurechtkommen, aber es ist ein ganz anderes Lebensgefühl, weil man das Gefühl hat, man hat wesentlich mehr unter der eigenen Kontrolle, man hat wesentlich mehr Entscheidungsfreiheit, als wenn man den Blick ständig nach außen richtet und sich irgendwie oder beziehungsweise in den Fernseher richtet, dann ständig das Gehirn mit antifreiheitlichen Inhalten verstrahlt und da den Raum wegnimmt für weitere persönliche Entwicklung in Richtung Freiheit. Das ist ja, besetzt einen ja dann auch. Und das ist schön zu sehen. Und bei den Kindern ist es zum Beispiel so, dass die Schule nicht dazu in der Lage ist, ihre Gedankenwelt mit antifreiheitlichen Inhalten zu besetzen. Das geht nicht. Das schaffen sie nicht mehr. Nach außen zeigen sie es nicht. Gehört zum Spiel dazu. Nach außen wirken sie ganz gut angepasst und integriert und bringen gute Leistungen und so. Aber nach innen sieht die Welt ganz anders aus und das ist, ja, ist schön zu sehen.
Das ist ja mit auch wieder mit ganz vielen Dingen so, dass man, wenn man den Panzer der Gesellschaft oder den Panzer des Politikums oder wie auch immer man das nennen möchte, des Angepassten, des Konditionierten, den diesen Panzer nicht bekommt oder von sich wegschütteln kann, dass man dann lernt, nicht mehr mit den Menschen über diese Dinge reden zu können, weil sofort die anderen Menschen ein Fass aufmachen und sofort kämpfen wollen. Also sie wollen dann Recht haben in ihrer Meinung, sie wollen nicht diskutieren und so weiter, sie wollen nicht versuchen herauszufinden, was kann der andere mir jetzt mit seinen Sinnesdaten geben, also mit dem, was er zu sagen hat, mit seiner Erfahrungswelt, das ist das Wort, wie seine Erfahrungswelt andocken an meine und wie können wir da miteinander Austausch haben. Das ist ja im Grunde genommen reden, diskutieren und so weiter, was das macht. Aber man merkt, die anderen sind immer nicht in der Lage. Sie können nur irgendwie kämpfen und kämpfen und kämpfen. Und das merken deine Kinder wahrscheinlich auch und haben einen Schutzschirm gebaut in ihrer eigenen Freiheit, um sich da durchzuschlawinern, wie auch immer.
Genau,
und das andere gar nicht mehr anzunehmen und gar nicht mehr sich aufzuhalten damit. Sie wissen, das sind Sackgassen-Leute, Sackgassen-Menschen.
Ja. Also sie begeben sich gar nicht auf deren Spielfeld. Die machen ihr eigenes auf und laden andere eben ein, mitzuspielen bei ihrem Spiel. Das ist eine ganz andere innere Haltung. Wo du es gerade ansprichst, also wie manche Leute, also wie die meisten Leute, die eben so, die diese erlernte Hilflosigkeit verinnerlicht haben, sage ich immer, also diese Sklavenmentalität, die reagieren da teilweise sehr, sehr aggressiv. Und das ist auch ein Unterschied zwischen dem Film, der Jones-Plantage und dem Roman. Im Film gibt es eine Szene, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den Film, da gibt es eine Szene, wo Samuel aufklärt und er kriegt dann ein paar reingehauen von den Sklaven, mit denen er eigentlich auf der gleichen Seite steht. Also beide haben ja die gleiche Absicht, aber die einen glauben eben nicht dran, dass sein Weg erfolgsversprechend ist, sondern dass der im Gegenteil, dass er in die Katastrophe für die Sklaven führt. Dabei wäre es relativ einfach, da die Herrschaft zu beenden. Also die sind zahlenmäßig total unterlegen und die haben überhaupt keine Schutzmaßnahmen gegen Übergriffe und so weiter. Was wollen die gegen 50 Sklaven ausrichten? Also die drei Hanseln, die da die Strippen ziehen.
Das ist ja
in der Realität ja eigentlich auch. Also
genau, wir sehen die Antifa als genau dieses Werkzeug. Früher waren es die Hooligans. Also die Hooligans sind ja fast ausgestorben. Von denen hört man ja gar nichts mehr, obwohl es überall Demos gegen rechts gibt. Aber das ist eine Legitimationsstrategie. Das heißt, ich finde meine Rechtfertigungen für mein eigenes Weltbild, indem ich ein Feindbild kreiere und darauf aufbaue, es im Grunde genommen zu vernichten. Weil nur das bringt die Legitimität zu meinem Weltbild. Sonst würde ich nämlich kollabieren. Wenn die Antifa-Leute, die würden kollabieren, würde man ihnen in einer bestimmten Maßnahme genau etwas, also das wäre konfrontative Methoden, ihnen das aufzuzeigen, was da wirklich läuft und sie nicht flüchten lassen vor dem Wissen und der Erfahrungswelt, die sie jetzt machen. Und davor schützen die sich ja. Und das ist das Werkzeug der Linken, des Sozialismus oder wie auch immer man das nennen könnte. Jetzt sage ich das so als Gewaltfachmann, der ich bin. Ganz lapidar und ganz schnell mal aus der Pistole aus dem Mund geschossen sozusagen. Dazu gehört natürlich ein viel größeres Manual, das ich dann auf, aber das ist, ich bin jetzt nicht der Gast, ich bin der Moderator. Du bist mein Gast. Deswegen sage ich das nur in flüchtigen Sachen. Aber das ist der Grund, warum die so sind. Und das ist nichts anderes als das, was in dem Roman passiert, wo der Samuel halt zusammengeschlagen wird von den anderen auch, die sich schützen wollen durch ihre Gewalt vor einem neues Weltbild. Das ist es. Sie schützen sich vor ein neues Weltbild, das in ihnen wie eine Krake funktioniert, womit sie all ihre Dinge legitimieren. Und das ist das Wichtigste. Sie legitimieren und rechtfertigen ihr Weltbild so. Und das ist der Grund. Und dann entsteht Panik und Angst, wenn ich das plötzlich ein anderes Weltbild nehmen muss, weil da bin ich hilflos, da weiß ich ja nichts, da ist der andere besser. Und dann kommt wieder Konkurrenzkampf und Zweikampf und so die ganze Mischpoke, die damit zusammenhängt.
Hm. Das ist eigentlich auch eine gute Parallele zu dem, was wir, sage ich mal so, als Aufklärer auch tagtäglich erleben. Man fühlt sich da richtig gut reinversetzt in die Lage von Samuel und spürt das richtig, kann das richtig nachempfinden. Der Vorteil von diesem Roman, die Tatsache, dass es eben ein Roman ist, eine fiktive Geschichte, die auch in ganz anderen historischen Kontext stattfindet, ist, dass der Leser relativ unbedarft an die ganze Sache rangehen kann. Also wenn ich jetzt mit einem Buch wie Die gefährlichste aller Religionen auf ihn zugehe, die meisten überfordert das sofort. Also das ist wirklich eine Erschütterung des Weltbildes, das kann sich keiner vorstellen. Das kracht richtig, weil es wird wirklich allem wird die Grundlage entzogen von dem, was man bisher verinnerlicht hat. Allem. Alles, was so auf der gesellschaftlichen Ebene stattfindet. Und das passiert in dem Roman nicht. Es ist eine Geschichte, die damals in der Sklavenzeit irgendwann mal vor Anno dazu mal stattgefunden hat. Und es ist vollkommen fiktiv. Und das senkt die emotionale Barriere oder das emotionale Schutzschild, was aufgebaut wird, sobald es um das Thema Freiheit geht. Ich habe am Anfang gesagt, Freiheit ist sehr unpopulär. Und das liegt an diesen Schilden, die dann quasi als Reflex aufgebaut werden, wenn andere Sklavenmentalitätssozialisierte mit dem Thema Freiheit konfrontieren. Dann gehen sie sofort in eine Abwehrhaltung, dann wird es sehr schnell emotional und dann eskaliert es sehr schnell. Und das ist das Gute an diesem Buch. Dieses Buch, die Jones-Plantage, kann man im Gegensatz zur gefährlichsten aller Religionen oder im Gegensatz auch zum Nutzmenschen, weil der schon sehr, sehr bissig ist, also der Nutzmensch und sarkastisch, kann man das auch Leuten einfach geben, die immer noch fest an dieses System glauben und wo man schon mit dem Gefühl rangeht, das Thema darf ich eigentlich nicht ansprechen bei denen, aber zu Weihnachten kriegen sie jetzt mal das Buch. Ich sag dazu einfach nichts und das sollen sie sich einfach mal durchlesen. Also die Barriere ist sehr, sehr niedrig, um auf das Thema Freiheit zu kommen. Wenn man das durchliest, kann man nicht anders, als die Parallelen zum Hier und Jetzt zu ziehen. Das ist dann schon sehr, sehr offensichtlich. Also wenn es dann um die Einführung von Demokratie geht, wenn es dann um diese ganzen politischen Spielchen geht, da werden sofort die Punkte miteinander verbunden. Da kommt man gar nicht raus. Und ich denke, auch durch die Dramatik und die Spannung und die Emotionalität, die dieser Roman mitbringt, setzt die Geschichte irgendwas in Gang. Was es ist, egal. Das folgt dem Resonanzprinzip. Jeder Mensch hat so eine unterschiedliche emotionale Konstitution oder psychologische Konstitution und hat unterschiedliche, je nachdem, was er so erlebt hat in seinem Leben, unterschiedliche Triggerpunkte oder Resonanzpunkte, auf die er ganz, ganz stark anspricht. Und der Roman bietet so eine ganze Bandbreite an kleinen Triggern, wo die Chance dann sehr, sehr, sehr hoch ist, einen dieser oder mehrere zu treffen beim Leser. Und was dann passiert ist, dass die Dominosteine von alleine weiter anfangen zu fallen. Und das ist dieser Erkenntnis- und Aufwachprozess, den jeder nur für sich individuell durchmachen kann. Wenn man von außen kommt und versucht, den irgendwie zu steuern oder einem aufzunötigen, dann entsteht dieser erzieherische Effekt sozusagen und Erziehung wird vom Erzogenen nicht gut wahrgenommen und triggert dann sämtliche Abwehrreflexe, die man so hat als Mensch. Deswegen finde ich diese Art und Weise, die Leute an dieses Thema Freiheit ranzuführen, eine sehr, sehr geschickte und clevere aus der psychologischen Sicht und auch eine effektive. Weil die Erfahrungen, die man selber gemacht hat, egal ob in praktischer Hinsicht oder in psychologischer, emotionaler Hinsicht, also dieser Erkenntnisgewinn, was man wirklich selber durchgemacht hat, das ist nachhaltig. Und da gibt es dann auch kein Zurück mehr. Also dann ist, wenn der erste Dominostein angestoßen ist, dann ist der Rest ein Selbstläufer. Das ist auch der Grund, warum ich dieses Buch, die Jones Plantage, mit eines der stärksten finde, um eben auf Leute zuzugehen, die noch nie mit dem Thema Freiheit oder individuelle Freiheit und Selbstbestimmung, Verantwortung und so weiter, die damit noch nie irgendwie was anfangen konnten, sich aber trotzdem beschweren über die tatsächlichen, also die gegebenen Verhältnisse.
Also als ich das Manuskript durchgelesen hatte, habe ich mich 40 Jahre zurückerinnert gefühlt. Da war ich links. Also ich war, ohne dass ich in einer linken Bewegung war. Ich war nicht in einer linken Bewegung. Aber links zu denken in meiner Generation, antiimperial und so weiter. Und gegen Sklaverei und all diese Dinge. Das war natürlich, das ist völlig, empfinde ich als völlig normal als junger Mensch, ohne dass ich einer linken Partei angehöre, sondern aber so zu denken. Und ich glaube, die Leute, die man heute links verordnet im politischen Milieu und die auf die Straße gehen, die wird dieses Buch wahrscheinlich nicht groß interessieren. Aber wer ein echter Linker ist, und davon gibt es leider, was heißt leider, davon gibt es, weil die gut diskutieren können, die echten Linken können gut diskutieren, die haben auch gute Argumente. Echte Linke. Und die sind rar geworden, aber die werden dieses Buch auch fressen und sagen, boah, das ist genau der Kern. Das ist der Kern von dem, worum es eigentlich geht. Obwohl die viele Linke, die heute sich organisiert haben in Parteien, also die Linke selbst und so weiter, sind antifreiheitliche Parteien geworden. Also, ja. Das ist, die denken ja, Freiheit wäre sowas wie Godzilla. Oder wie ein Tyrannosaurus Rex, der einen auffrisst. Anderes Thema, also anderes Thema vielleicht nicht, gleiten wir mal über in ein Buch, das noch gar nicht erschienen ist. Du hast nämlich, bist dabei, ein neues Buch zu schreiben, ja. Das dich selbst sehr fesselt, obwohl du es selber schreibst. Und das hat den Titel, lieber Nichtwähler als Stimmvieh. Und noch einen Untertitel auch noch. Hast du den parat, den Untertitel, der ist nicht, lebt das länger?
Ja, der Untertitel lautet, warum Nichtwähler die Freiheit schützen, ihre moralische Integrität wahren und Verantwortung übernehmen. Das triggert natürlich einige.
Jetzt hatten wir gerade eine Wahl. Viele haben gesagt, es ist die bedeutendste Bundestagswahl, die man bisher in der BRD erleben konnte, weil hier geht es um Hopp oder Top. Was sagst du dazu? Wie hast du die Wahl, also du hast ja nicht mitgemacht, aber wie hast du die Wahl empfunden? Was hast du da gesehen für dich? Wo dachtest du, das ist Kasperletheater oder?
Wie habe ich das empfunden? Also als extrem nervig, also dieser ganze Wahlkrampf im Vorfeld, man konnte ja irgendwie kaum noch aus dem Haus gehen, ohne dass einem irgendwie die Wahlplakate um die Ohren geflogen sind mit irgendwelchen schrecklichen, fürchterlichen Menschen, die darauf abgebildet sind, also die Tyrannei vertreten. Aber ich versuche immer das Beste aus der Situation zu machen und das war letztendlich auch der Grund, dieses ganze Geschrei um das Wählen und die Vertrauensfrage und dieser ganze Mist, was ja irgendwie 24 Stunden am Tag rauf und runter über die Bildschirme in die Köpfe der Menschen gestrahlt wurde. Ich überlege mir dann immer, ja, wie kann ich diese Energie aufnehmen und irgendwie in was Positives umleiten? Das kennst du vom Kampfsport. Das ist das Aikido-Prinzip. Man nimmt das Momentum und versucht das in die richtigen Bahnen mit sanften Methoden in die richtigen Bahnen zu lenken und dann eben für die eigenen Zwecke zu nutzen. Und das ist der Grund, also dieses Buch, was ich gerade schreibe, was eigentlich fast schon fertig geschrieben ist, ist sozusagen ein Kondensat dieser Energie, die im Zuge dieses Wahlkrampfs auf einen zugekommen ist oder bestanden hat daraus. Ja, so habe ich das erlebt. Also ja, ich versuche immer positiv mit den Sachen umzugehen. Mhm. Ich denke, jedes Negative hat auch seine Daseinsberechtigung, weil sonst hast du ja gar keinen Kontrast zum Positiven.
Das hast du also irgendwie so. Die Kunst besteht nur darin, die negative Energie, du hast über Aikido gesprochen, die negative Energie in positive zu wandeln. Weil genau. Energie ist Energie. Die Gegenkraft ist nicht der Feind der Kraft. Das ist Hans-Peter Dürr, hat das mal gesagt. Das hat er in seiner Teilchenphysik da halt eben für sich rausgekriegt. Und das ist auch etwas, was ich denke als Nichtkämpfer. Das stimmt. Ja. Du musst nur die Kraft, die Energie umwandeln. Und da kann dir eine böse Energie, die schenkt dir trotzdem Energie. Du kannst sie wandeln.
Und ich fand das cool. Also in dem Schreibeprozess, ja, habe ich mir die ganzen Sachen, habe ich mir diese Negativenergie natürlich auch angeguckt. Und weil das hat ja wichtige Ideen und Impulse gegeben für das Buch auch. Weil es hat mir ja gezeigt, womit sich die Leute die ganze Zeit herumschlagen und herumplagen. Also vor allem die Nichtwähler, der informierte und bewusste Nichtwähler. Es hat ja bestimmte Gründe, warum der informierte und bewusste Nichtwähler nicht zur Wahl geht. Und ich habe eben festgestellt, er hat Schwierigkeiten, sich zu artikulieren, weil es nicht gewohnt ist. Und damit ist sozusagen das Ziel dieses Buches auch beschrieben. Also mein Ziel ist sozusagen, die Nichtwähler oder die Freiheitsfraktion waffenfähig zu machen, indem sie sich gut artikulieren kann.
Verbal waffenfähig, ne?
Verbal waffenfähig zu machen, genau. Also intellektuell waffenfähig zu machen. Weil sonst ist es relativ einfach. Sonst hat es der Gegner relativ einfach. Dann macht er einfach das weiterhin, was er eben macht. Also der ganze öffentlich-unrechtliche Rundfunk, Schundfunk, stellt ja den Nichtwähler immer als mehr oder weniger geistig minder bemittelt dar und nachlässig und ignorant und als asozial und geht dann auch wirklich gezielt in die asozialen Viertel von, weiß ich nicht, Duisburg oder Berlin oder so, in die Plattensiedlungen und versucht entsprechende Gesprächspartner dann auch zu interviewen, die ihm dann halt ja nicht weder geradeaus gehen noch geradeaus denken können. Das wird ja gezielt gemacht. Und das habe ich mir gedacht, das kann man eigentlich nicht auf sich sitzen lassen. Also die Freiheit ist immer argumentativ wesentlich stärker als die Tyrannei. Merkt man ja an Unterschied zwischen Twitter und Facebook zum Beispiel. Die Tyrannei hat es auf Facebook leichter, weil die einfach mehr Platz haben, dort zu versuchen, die Freiheit wegzuerklären. Bei Twitter gelingt das nicht so gut. Deswegen sind die Freiheitlichen auf Twitter einfach stärker vertreten als die Sozialisten oder die Tyranneibefürworter, die haben es da relativ schwer. Ja, das war so der Hintergedanke zur Entstehungsgeschichte des Buches. Und die Jones-Plantage hat da auch mit reingestrahlt in die Konzeption des Buches, weil es ein sehr emotionaler Roman ist, eine sehr emotionale Geschichte. Und ich finde, in der freiheitlichen Aufklärung ist auch genau das, die Emotion, das, was fehlt. Oder was viel, viel zu kurz kommt. Und wenn man sich die andere Seite anschaut, der ganze Wahlkrampf, der wurde ja rein emotional geführt. Der wurde ja gar nicht sachlich, vernünftig und anhand von Theorien und so weiter, wo keine einzige Theorie wurde da irgendwie zur Sprache gebracht. Und das halte ich für ein Riesenproblem, also dass man mit ungleichen Waffen dann gegen die Tyrannei kämpft, wenn man versucht, so wie es viele freiheitliche Aufklärer machen, mit irgendwelchen Wirtschaftstheorien zu kommen, mit irgendwelchen libertären wissenschaftlichen Größen, Hans-Hermann Hoppe und so weiter, die das dann alles bis ins Kleinste auseinanderklamüsern und dann erklären und die Zusammenhänge und Praxeologie und so weiter. Ja, komm mal irgend so ein Wähler mit Praxeologie um die Ecke. Hallo? Der steckt die Hände über den Kopf zusammen. Was ist das denn so? Was willst du denn von mir? Deswegen finde ich ganz wichtig, auch emotional an die Sache ranzugehen. Weil du weißt ja, als Nichtkämpfer, wie das menschliche Gehirn letztendlich aufgebaut ist. Die Emotion war am Anfang. Also am Anfang sind natürlich so die Reflexe und die, wie sagt man, also ja, dass der Herzschlag funktioniert und so Sachen. Motorik und so weiter. Das ist so der Anfang der Evolution. Und dann kommt die Emotion drauf, die Intuition. Und erst dann kommt in der Großhirnrinde, das merkt man allein schon an der Platzierung der verschiedenen Funktionsbereiche des Gehirns, erst dann kommt die Vernunft und dann kommt hier der Frontallappen, wo im Prinzip wir Mathematik betreiben. Und da ist eine Hierarchie dahinter. Zuerst reagieren wir immer reflexhaft also wenn wir auf eine heiße Herdplatte fassen und so weiter, da sind noch keine Emotionen im Spiel. Das tut einfach weh und der Reflex ist, die Hand zurückzuziehen. Und im nächsten Schritt kommt die Emotion. Wenn wir Angst haben, dann bestimmt es, dann diktiert das unsere Entscheidung, dann diktiert es unsere Handlung. Und deswegen hauen die Politiker immer auf der emotionalen Schiene rein, um die Vernunft auszuschalten. Und wenn ich auf der Gegenseite versuche, mit vernünftigen Argumenten dagegen vorzugehen, habe ich keine Chance. Deswegen finde ich es unglaublich wichtig, auf der emotionalen Ebene das zu berücksichtigen, wenn es um das Thema freiheitliche Aufklärung geht und zu lernen, damit umzugehen. Also, was triggert jemand, seine emotionalen Schutzschilde hochzufahren? Und wie kann ich das verhindern, zum Beispiel? Indem ich durch bestimmte Techniken der Gesprächsführung eben zum Beispiel sage, ja, weißt du was, das Thema ist mir so ernst. Also, wir sitzen jetzt hier an der Bar. Also, ich möchte jetzt nicht hier an der Bar. Also, heute geht es darum, Spaß zu haben. Und das Thema nicht wählen, das ist für mich richtig ernst, weil da geht es um meine Kinder, da geht es um wirklich existenzielle Sachen. Da hängt zum Beispiel die Frage dran, ob ich hier auswandere oder nicht. Also Wehrpflicht zum Beispiel. Aber ich möchte an der Stelle nicht darüber reden, weil ich halte das nicht für das richtige Umfeld. Aber wenn dich das interessiert, dann kannst du gerne jederzeit auf mich zukommen und dann können wir uns in Ruhe mal auf einen Kaffee verabreden und dann sprechen wir drüber. Aber ich kann dir an der Stelle schon sagen, also es wird echt heftig. Also wenn du dich darauf einlässt, dann wird das heftig für dich. Aber es ist deine Entscheidung. Und dadurch vermeidet man, dass man in der aktuellen Situation die Beziehung beschädigt zu seinem Gesprächspartner und gleichzeitig setzt man dann so einen kleinen Kristallisationspunkt, also so einen kleinen gedanklichen Ankerpunkt, weil diese Reaktion wird niemals von dem Gesprächspartner erwartet, die wird vollkommen neu sein und sie wird beim Gesprächspartner in Erinnerung verbleiben und er wird irgendwann mal, er kann nicht anders, als darüber weiter nachzudenken. Warum ist das so wichtig? Es ist doch irgendwie kein Problem, schnell mal sein Kreuz irgendwo hinzumachen. Und wieso misst er dem so eine Bedeutung bei? Das wird ihm keine Ruhe mehr lassen. Und entweder wird er sich selber aus anderen Quellen darüber informieren, was es mit dem Nichtwählen auf sich hat. Da wird es in Zukunft eben dieses Buch geben. Oder er wird auf den Gesprächspartner nochmal zurückkommen und dann frei von Emotionen, also vernünftig, auf vernünftiger Basis mit ihm drüber sprechen und diskutieren. Und das ist so, so wichtig in der Aufklärung, weil sonst kämpft man wirklich gegen Windmühlen. Also das bringt dann alles nichts. Und zusätzlich macht man sich dann, fängt man sich dann wie Samuel eben dann eine Schelle nach der anderen ein. Also von denjenigen, die man am liebsten hat, ausgerechnet. Das ist eine Riesengefahr. Damit spielt auch die Tyrannei. Und ich finde, in der Richtung muss mehr getan werden. Und das ist auch mein Anspruch, den ich in dem Buch auch habe. Also es ist nicht reine Nichtwähler-Polemik, auf gar keinen Fall. Es ist wirklich eine fundierte Auseinandersetzung, die anfängt auf der philosophischen Ebene. Dann geht es weiter mit dem Thema Moral im Verhältnis zu Politik. Kommt dann eben raus, kommt dann ganz klar raus, dass Moral und Politik unvereinbar sind, aus rein technischen Gründen schon. Und dann kommt der Dreh hin zur Nichtbeteiligung an der Politik als eine Alternative, die man ziehen kann, also dass man sich nicht auf diese Spielchen einlässt und sich einfach raushält und seinen eigenen Weg geht, seine eigenen Ideen entwickelt und realisiert. Und dann geht es weiter in die Psychologie, in die Verteidigungsstrategien von Politik und Staatsgläubigen. Und weil das die Ausgangsbasis ist, überhaupt sprachfähig zu werden und überhaupt erfolgreich mit Leuten Gespräche zu führen über das Thema Nichtwählen. Also in der Hinsicht, dass sie sich in Richtung Freiheit weiterentwickeln und die Gedanken weiter dahin entwickeln. Das ist auch ein großer Teil, also das Thema Psychologie. Und dann geht es wirklich ins Praktische. Dann werde ich anhand von Beispieldialogen darstellen, wie man mit dem Thema mit Leuten sprechen kann in verschiedenen unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Unter sehr emotionalen Rahmenbedingungen, wo man wirklich mit dem besten Freund, mit dem man schon seit Jahrzehnten irgendwie wie Pech und Schwefel zusammenhält und Pferdestehlen gegangen ist, wie man über dieses Thema mit solchen Leuten spricht, wie man mit Familienangehörigen spricht, wie man eher nüchtern sachlich drüber spricht, wie man zum Beispiel mit Geschäftspartnern, mit potenziellen auf irgendeiner größeren Konferenz im Smalltalk drüber spricht. Das geht sogar, ohne die Beziehung und die Geschäftschancen zu beschädigen, im Gegenteil. Verschiedene Situationen gehe ich da durch. So, dass es wirklich, dass die Leute wirklich das praktisch vor Augen haben, wie man mit dem Thema argumentieren kann und umgehen kann, wie man sein eigenes Spielfeld eröffnet, wie man von vornherein den Wind aus den Segeln nehmen kann und argumentativ einfach sattelfest wird. Und kommen doch durch die üblichen Argumente, ja, dadurch durch Nichtwahl stärkt man die größten Parteien und sowas. Also das wird dann auch alles, ja, das ist dann sozusagen die Einwandbehandlung, findet auch alles in diesem Teil statt, in diesem praktischen Teil. Und zum Schluss kommt der Höhepunkt. Der ist dann wieder sehr, sehr dramatisch, weil der Höhepunkt, das letzte Kapitel 6, besteht aus einem Dialog zwischen einem bewussten, informierten Nichtwähler, der das ganze Know-how aus diesem Buch verinnerlicht hat und vollständig durchdrungen und verstanden hat und dazu in der Lage ist, eigene Argumentationslinien auch zu entwickeln. Der spricht mit einem richtigen Hardcore-Berufspolitiker, der an einem Wahlkampf steht und seine Position verteidigt, also die Politik und die Tyrannei verteidigt und die Leute dazu animieren will, seine Partei und ihn zu wählen. Also ein richtig abgebrühter Kerl, Vollprofi, und das letzte Kapitel ist dann wirklich eine Debatte in aller erdenklicher Härte. Also es fängt ganz langsam an, ganz locker flockig, so Smalltalk, ja, schöner Tag heute und so. Dann spielt der bewusste, informierte Nichtwähler, spielt dann vor, eben auf sein Spiel einzusteigen. Ja, das ist sehr interessant und das sind ja auch wichtige Themen und so. Und ja, ich habe es bei anderen Parteien auch gesehen, die machen das eher so. Und ja, ich fühle mich dann noch so hin und her gerissen und so weiter. Und ich habe da mal so noch ein paar Fragen. Und so baut sich dieser Tsunami im Verlauf der Konversation immer weiter auf. Und zum Schluss kommt es zum Showdown. Dann kommt wirklich die totale Vernichtung, Zerstörung des Berufspolitikers durch den bewussten, informierten Nichtwähler. Im Prinzip ist das dann kondensiert, dieser Dialog, das sämtliche Know-how, was in dem Buch zuvor beschrieben ist, plus das, was man sonst noch so findet und selbst auch entwickeln kann, nochmal als gründender Abschluss. Das ist dieses Buch.
Kommt bei dir auch eine Auseinandersetzung, eine geistige, intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Gewaltmonopol vor?
Ja, natürlich. Also das Gewaltmonopol wird komplett widerlegt, und zwar aus der moralphilosophischen Perspektive, auch historisch belegt. Kann man mal kurz darauf eingehen. Also das Problem ist ja, es besteht bei den Moralvorstellungen, was die individuelle, die persönliche Ebene angeht, eine hohe Diskrepanz zu dem, was wir für gesellschaftlich oder ja in der Öffentlichkeit für moralisch halten oder in der Politik für moralisch halten. Das eine ist, ja, ich fasse es mal einfach platt zusammen, es geht wesentlich tiefer natürlich, aber das eine ist so der kategorische Imperativ von Immanuel Kant. Für diejenigen, die damit nichts anfangen können, es ist die goldene Regel. Also das, was so wie ich behandelt werden möchte, so behandle ich die anderen. Das ist ganz einfach. Also was ich nicht will, dass mir geschieht, das tue ich auch anderen nicht an. Das ist eine ganz einfache Kiste, und wer diese goldene Regel befolgt, kommt eigentlich im Großen und Ganzen in so gut wie allen Kulturkreisen auf der Welt ganz gut klar. Also ja, Menschen sind so, wie sie sind, und sie sind empathisch und sie wissen, was Schmerz bedeutet und Gewalt und so weiter. Und das führt eben dazu, dass sie sich von selber größtenteils an diese goldene Regel einfach halten. Und das steht im eklatanten Widerspruch zu dem, was auf politischer Ebene mit dem Gewaltmonopol einfach passiert. Also diese kollektivistische Ebene, kollektivierte Ebene, die entzieht quasi dem Individuum die Existenzgrundlage, und es wird dort utilitaristisch gedacht. Also der Zweck heiligt die Mittel. Es geht darum, irgendein höheres Ziel irgendwie zu verfolgen und zu realisieren, und dafür werden halt Minderheiten oder Individuen, werden halt die Rechte von Minderheiten und Individuen einfach ignoriert. Sie sind dann nur noch irgendwelche anonyme Zahlen, oder sie werden wirklich absichtlich verletzt, also durch Eingriff in das Eigentum und Eingriff in die Freiheit. Und das, um ein höheres Ziel zu rechtfertigen. Wo diese Linie verläuft, ist relativ beliebig. Also wenn man in die Geschichte zurückschaut, alle großen Kriege sind aufgrund dieses Problems entstanden. dass eben diese Linie beliebig verschoben wurde. Ja, wir müssen irgendwie mal 20.000 Leute opfern, um unsere Gesellschaft zu retten, um unser Volk zu retten. Ja, aus diesen 20.000 wurden dann irgendwie 200.000, 250.000. Das ist, soll mal die Beliebigkeit dieser Linie, dieser Grenze illustrieren. Sobald ich mich in den Utilitarismus hineinbegebe, bin ich in der Falle. Das ist das Problem. Wenn ich mich im Gegensatz dazu aus persönlicher, individueller Perspektive, wenn ich bestimmte moralische Prinzipien habe, die inkorrumpierbar sind, da können die mit ihrem Utilitarismus machen, was sie wollen. Ich werde keinen einzigen opfern, um irgendwie mehrere zu retten. Das mache ich nicht. Das mache ich prinzipiell nicht, weil ich für mich festgelegt habe und erkannt habe, dass diese Handlung für sich gesehen unmoralisch ist, egal welches Ziel dahinter steht. Es ist nicht okay, Leute zu berauben, um Armen zu helfen, weil der Raub für sich gesehen ist unmoralisch. Das ist, kommt für mich nicht in die Tüte. Und dadurch bewahrt man sich seine moralische Integrität. Das ist so der, ja, ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, also es ging um das Gewaltmonopol. Im Prinzip ist das der Ausgangspunkt der Widerlegung des Gewaltmonopols. Ein Gewaltmonopol kann nicht moralisch sein und führt immer zu einer absoluten Katastrophe, zum Verlust der moralischen Integrität.
Ich erweitere das Ganze noch einmal mit dem, sag mal, die Antwort auf den Utilitarismus ist Kooperation. Das heißt, wenn ein Land oder ein Staat oder ein Mensch in die Situation kommt, wo er den anderen berauben muss oder wo er den anderen bestehlen oder wo er sagt als Politiker, wir müssen Krieg führen, da gibt es eine andere Antwort, eine andere Perspektive und die heißt Kooperative. Also Kooperation. Ja. Wie können wir zusammenarbeiten für die Ressourcen, die wir dann bekommen? Also, und das ist in unserer westlichen kapitalistischen oder kapitalen Gesellschaft oft politisch betrachtet ein Unding, wo dann das Gewaltmonopol als heilige Kuh betrachtet wird. Ne?
Ja, ich finde ganz wichtig diesen Begriff der Gewalt, also Freiwilligkeit und Freiheit bedeutet nicht Abwesenheit von Gewalt. Auf gar keinen Fall. Mhm. Man muss den Gewaltbegriff einfach differenzieren. Also es gibt die, ich sag mal, die moralisch verwerfliche Form von Gewalt, das ist das, was Gewaltmonopole eben machen. Einseitig anderen Individuen, anderen Menschen ihren Willen aufzwingen, obwohl diese Individuen gar nichts gemacht haben, obwohl die gar nichts getan haben, wo es gar keinen Anlass gibt, weil sie selber sich friedlich verhalten. Das ist die schlechte Form von Gewalt. Und in einer freiheitlichen Gesellschaft würde es sehr stark, also auch in unser Privatleben, kommt es auf die freiwillig vereinbarte Gewalt an, die dann zur Anwendung kommt, wenn man sich aus freien Stücken darauf verpflichtet hat, dass man Gewalt als regulativ akzeptiert. Das ist bei jedem Vertragsabschluss, ist das so. Ich verpflichte mich beim Vertragsabschluss auf die Erfüllung meiner vertraglichen Pflichten. Und ich weiß das vorher und ich entscheide mich von mir aus freiwillig dazu, weil ich dem Ganzen einen gewissen Sinn beimesse und ich bin dazu bereit, auch persönlich die Konsequenzen zu tragen, dass wenn ich das Produkt zum Beispiel nicht bezahle, dass anderen dann das Recht haben, zu mir nach Hause zu kommen und dieses Geld einzutreiben. Mir Drohbriefe zu schicken zum Beispiel, irgendwelche Mahnungen und so weiter. Und irgendwann ist es dann soweit, dann wird halt dann, dann kommen Leute und zwingen einen, das bezahlen oder ja entsprechend zu entschädigen oder sonst irgendwas. Also dann wird man mit diesen Konsequenzen konfrontiert. Aber es ist kein Problem, weil ich das ja vorher wusste, weil ich mich darauf verpflichtet habe, auf dieses Regulativ. Mhm. Und das ist was in der freiheitlichen Aufklärung kaum thematisiert wird in der Form. Und ich finde es wichtig, dass da differenziert wird, dass Freiheit und Freiwilligkeit, Voluntarismus, Anarchie und so weiter, dass das nicht bedeutet Pazifismus, also Abwesenheit, komplette Abwesenheit von Gewalt. Also das bedeutet nur Abwesenheit von einseitig ausgeübter, aggressiver Gewalt. Mhm. Das nochmal zur Klarstellung.
Peter, wir könnten sicherlich 2 Stunden dranhängen, aber wir müssen Schluss machen.
Ja,
ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Ich glaube, da ist einiges sehr klar geworden, was du erzählt hast.
Ich hoffe mal. Ich hoffe mal. Ich versuche es ja immer so verständlich wie möglich rüberzubringen. Und was ich auch versuche, ist, ein gewisses, habe ich ja gesagt, also die Emotionalität ist wichtig, finde ich. Und Freiheit ist überhaupt nicht schlimm. Es ist im Gegenteil, es macht total Spaß und ja, es gibt dem Leben auch wieder einen Sinn. Also im Gegensatz zum Versuch, irgendwie die ganzen Übergriffigkeiten ständig abzuwehren, das ist für mich irgendwie keine praktikable Lebenseinstellung. Also das zu versuchen, kann man machen, aber mein Ding ist es nicht. Also ich versuche immer nach vorne zu gucken und nach dem Aikido-Prinzip die ganze negative Energie, die auf einen einschlägt, ins Gegenteil zu verdrehen und damit irgendwie gut klarzukommen.
Und ich denke, das Nichtkampfprinzip ist eine Steigerung, eine Erweiterung des des Aikido-Prinzips, indem es die Energien nicht einfach nur für Plus oder Minus nutzt, sondern immer für Kooperation. Mhm. Also für Selbsterhalt, Unversehrt und so weiter. Also für kooperative Zwecke, für Gemeinsamkeit. Das stellt es raus. Gut. Das war eine weitere Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, Peter Müller.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.